RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Um 21 Uhr mit Miriam Berger. Guten Abend. Berlins regierender Bürgermeister Wegner hat die Olympiabewerbung Berlins gegen Kritik verteidigt. Die Olympischen Spiele hätten für die Stadt durchaus auch eine nachhaltige Wirkung, sagte Wegner in der RBB 24 Abendschau. Von der Bewerbung profitiere auch der Breitensport. Wegner will außerdem die Menschen in den Städten, in denen die Spiele stattfinden sollen, mit einbeziehen. Das müsse jetzt mit den Partnerbundesländern besprochen werden. In Leipzig ist der Deutsche Ärztetag eröffnet worden. Mit dabei war auch die neue Bundesgesundheitsministerin Warken von der CDU. Aus Leipzig Sylvia Stadler.
Sie wünsche sich einen Dialog auf Augenhöhe, sagte die neue Bundesgesundheitsministerin Nina Warken. Die Koalition wolle in den nächsten Jahren mit dem Primärarztsystem eine Patientensteuerung einführen. Ziel sei die Hausarztpraxis als regelhaft erste Ansprechstelle mit einer beschleunigten Vermittlung zum Facharzt. Die Bundesärztekammer begrüße diese Pläne, erklärte deren Präsident Klaus Reinhardt. Vermieden werden müssten aber Mehrarbeit für Hausärzte und eine Einschränkung der freien Arztwahl.
Im Gazastreifen ist es Medienberichten zufolge bei der Verteilung von Hilfsgütern zu Ausschreitungen gekommen. Demnach sollen Palästinenser eine neue Verteilstation von Lebensmitteln gestürmt haben. Die Mitarbeiter hätten sich deshalb zwischenzeitlich zurückgezogen. Aus israelischen Hubschraubern seien Schüsse abgegeben worden. Die Hilfe kommt von einer Stiftung mit Unterstützung von Israel und den USA. Kritiker lehnen das Angebot als unzureichend ab. Im Streit über die geplante Finanzierung der Brandenburger Kommunen gibt es einen Kompromiss. Das Land nimmt geplante Einschnitte teilweise zurück. Thorsten Südow, RBB 24.
Der Familienleistungsausgleich, der rund 150 Millionen Euro pro Jahr ausmacht, wird anders als ursprünglich von Finanzminister Krumbach geplant, weiterhin an die Kommunen weitergereicht. Auch bei der Rückzahlung von Wohngeld von etwa 94,6 Millionen Euro kommt die Landesregierung aus SPD und BSW den Kommunen entgegen. Gestaffelt sollen in diesem Jahr zunächst nur 10% und damit etwa 9,5 Millionen Euro zurückgezahlt werden.
In Berlin verdichten sich die Hinweise, dass morgen der ukrainische Präsident Selenskyj in die Stadt kommt. Die Polizei hat dem RBB bestätigt, dass wegen eines Besuchs etliche Verkehrseinschränkungen geplant sind. Besonders in Tiergarten sei zwischen 6 und 22 Uhr mit Straßensperrungen zu rechnen, hieß es. Soweit die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter am Abend viele Wolken und örtlich Schauer. Nachts Tiefstwerte 15 bis 13 Grad, morgen meist bedeckt und regnerisch bei bis zu 19 Grad. Es ist 21.03 Uhr.
Der ARD-Infoabend.
Aus den Studios von NDR Info in Hamburg. Ich bin Christopher Gaube. Guten Abend. Ja, zwei Kriege sind es, die Europa und auch die Bundespolitik besonders umtreiben. Vor allem, weil sich eine Lösung in der nahen Ukraine und auch in Gaza nicht so recht abzeichnen wollen. Und dann war da ja auch noch die Frage über die Rolle Deutschlands innerhalb dieser Konflikte. Was kann man tun? Was sollte man vielleicht nicht mehr tun? Außenminister Johann Wadephul hat heute Mittag auf dem WDR-Europa-Forum die angekündigte Rücknahme von Reichweitenbegrenzungen für Waffenlieferungen an die Ukraine verteidigt. Gestern hatte Bundeskanzler Merz ja mitgeteilt, dass es keine Begrenzung mehr für gelieferte Waffen gebe, solange sie für militärische Zwecke genutzt würden. Außerdem wurde über den Krieg im Gazastreifen diskutiert. Aus Berlin Julian Noten.
Die beiden Kriege in der Ukraine und im Gazastreifen müssen enden. Dafür hat sich Außenminister Johann Wadephul bei seinem Interview beim WDR-Europa-Forum ausgesprochen und unterstrich damit noch einmal das, was Bundeskanzler Merz am Montag bei der Diskussionsveranstaltung gesagt hatte. Mit Blick auf den Ukraine-Krieg begrüßte auch Außenminister Wadephul die von Merz verkündete Aufhebung einer Reichweitenbegrenzung für gelieferte Waffen.
Wir müssen einfach eine Situation herbeiführen, wo die Ukraine nicht ständig mit mindestens einem Arm, der gefesselt auf dem Rücken ist, sich verteidigen muss gegen ja nach wie vor den völlig ungerechtfertigten, andauernden Angriff Russlands. Und deswegen ist diese Maßnahme richtig.
Gleichzeitig wolle man auch weitere Schritte ergreifen, um für einen Waffenstillstand in der Ukraine zu sorgen, sagte Wadefuhl vor einem bis auf dem letzten Platz gefüllten Publikum.
Das 18. Sanktionspaket wird vorbereitet, was in der Tat darauf abzielt, dass es Russland wirtschaftlich wehtun soll, um es zu motivieren, sich anders zu verhalten. Aber es wird nicht vermeidbar sein, dass es auch uns wehtut. Das muss man in aller Deutlichkeit sagen. Auf deutsche Ansprüche muss da jetzt keine Rücksicht genommen werden, sondern wir meinen es wirklich ernst mit einer Motivation, mit einem Druck auch auf Russland, dass wir hier endlich zu Friedensverhandlungen kommen.
Neben dem Ukraine-Krieg äußerte sich Außenminister Wadefuhl auch zum Vorgehen der israelischen Armee im Gazastreifen. Bundeskanzler Merz hatte am Montag beim WDR-Europa-Forum seine Kritik am Vorgehen der israelischen Armee verschärft. Auch Außenminister Wadefuhl sprach von einer unerträglichen Situation. Vor seiner USA-Reise wolle Wadefuhl noch seinen israelischen Amtskollegen anrufen und erneut Kritik äußern.
Wir stehen zum Staat Israel. Deutschland hat eine besondere Verantwortung. Aber wir stehen auch zu den Menschen im Gazastreifen. Es sind Menschen und vor dem lieben Gott sind übrigens alle gleich und alle haben das gleiche Recht, ernährt zu werden, Medikamente zu bekommen und dass wir uns um sie kümmern und das machen wir.
Auch in den weiteren Diskussionsrunden war die verschärfte Haltung der Bundesregierung zum israelischen Vorgehen Thema. Nach Merz und Wadefuhl sprach auch der Vorsitzende der SPD-Bundestagsfraktion Matthias Miersch von einem Völkerrechtsbruch.
Erstmal ist es, glaube ich, zentral, dass wir hier eine völkerrechtswidrige Aktion erleben, die immer weiter eskaliert. Ich glaube, wir müssen jetzt alles tun, damit dieses gestoppt wird.
Immer wieder gab es auch Applaus für solche Positionierungen, auch beim Thema Waffenlieferungen. Bundestagsmitglied Ricarda Lang von den Grünen forderte etwa ein Ende der Lieferungen an Israel.
Israel hat das Recht, sich selbst zu verteidigen und hat dabei auch unsere Unterstützung. Aber mittlerweile werden diese Waffen nicht mehr nur zur Verteidigung genutzt, sondern sie werden auch zu völkerrechtswidrigen Angriffen genutzt und sie werden parallel zum Aushungern einer Zivilbevölkerung genutzt. Und deshalb finde ich sie im Moment nicht mehr richtig, die Waffenlieferung an Israel.
Sagt die Grünen-Abgeordnete im Bundestag Ricarda Lang. Und während bei uns diskutiert wird, läuft ja der Krieg in Gaza weiter. Nach UN-Angaben wurden alleine zwischen dem 15. und 25. Mai mehr als 180.000 Menschen innerhalb des Gazastreifens vertrieben. Die eskalierende humanitäre Krise sei äußerst alarmierend, heißt es weiter. Hinzu kommen natürlich Hunger, fehlendes Wasser, Medikamente und so weiter. Und nach einer monatelangen völkerrechtswidrigen Blockade von Hilfsgütern durch Israel, da gab es heute einen regelrechten Sturm auf ein Verteilzentrum für Lebensmittel im südlichen Gazastreifen. Die Lage sei so unübersichtlich gewesen, dass sich Hilfskräfte hätten zurückziehen müssen, heißt es. Die internationale Kritik an Israel und seinem Vorgehen, die wird immer lauter. Bundeskanzler Merz hatte ja Netanjahu ebenfalls ungewöhnlich scharf kritisiert. Er hat aber bisher nicht erklärt, ob die schwarz-rote Koalition praktische Konsequenzen daraus ziehen wird. Etwa ein Stopp der Rüstungsexporte. Deutliche Worte zur Lage in Gaza, die gab es jetzt auch aus Brüssel. Sabrina Fritz berichtet von dort.
EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen äußerte sich in einem Telefonat mit dem König von Jordanien. Darin nannte sie die Angriffe auf zivile Gebäude in Gaza wie Schulen abscheulich. Sie forderte Israel auf, sofort humanitäre Hilfe zuzulassen und die Eskalation zu stoppen. So deutliche Worte hat man von der Kommissionspräsidentin bislang noch nicht gehört. In dem Gespräch mit dem jordanischen König forderte sie aber auch eine sofortige Freilassung aller israelischen Geiseln, die noch in den Händen der Hamas sind. Damit wird auch der Druck aus der EU auf Israel stärker. Bereits vergangene Woche hatte die Außenbeauftragte der EU, Kaya Kallas, angekündigt, das Kooperationsabkommen mit Israel zu überprüfen. Dieses regelt den wirtschaftlichen Austausch zwischen der EU und Israel. Die EU ist der wichtigste Handelspartner für das Land. Die größte militärische Unterstützung liefern die USA. In einem offenen Brief warfen über 2000 EU-Mitarbeiter der Europäischen Union Untätigkeit vor.
Informationen von unserer Brüssel-Korrespondentin von Sabrina Fritz. Im August letzten Jahres, da hat es einen Messerangriff gegeben auf dem Stadtfest in Solingen. 3 Menschen starben damals, 8 weitere wurden verletzt. Der mutmaßliche Täter konnte überwältigt werden. Heute hat der Prozess vor dem Düsseldorfer Oberlandesgericht begonnen. Der 27-jährige syrische Asylbewerber hat die Tat gestanden, ließ aber offen, ob er den Anschlag für die Terrorgruppe Islamischer Staat ausgeführt hat. René Rabenschlag berichtet.
Der Prozess begann mit einer Überraschung. Der mutmaßliche Täter ließ über seinen Anwalt ein Geständnis verlesen. Seit der Festnahme im August 2024 hatte er gegenüber den Ermittlern die Aussage verweigert. Jetzt gab er zu, 3 Menschen Menschen auf dem Solinger Stadtfest getötet und viele weitere verletzt zu haben. In der kurzen Erklärung entschuldigte er sich auch bei Opfern und Hinterbliebenen. Für Simon Ramp, der als Anwalt 8 der Opfer als Nebenkläger vertritt, ist es nicht glaubhaft.
Also die Einlassung war ja sehr kurz gehalten und die Bundesanwaltschaft schenkt dieser Einlassung ja bislang keinen Glauben und alles Weitere muss im Verfahren jetzt vollumfänglich aufgeklärt werden.
Zuvor hatte die Bundesanwaltschaft sehr detailliert den Ablauf des Angriffs und dessen Vorbereitung geschildert. Laut den Ermittlungen soll Issa Al-H. innerhalb von etwa einer Minute 13 Menschen zielgerichtet von hinten angegriffen und 11 in den Hals geschnitten haben. Dabei habe er auch Allahu Akbar, übersetzt Gott ist größer, gerufen. Bundesanwalt Jochen Weingarten.
Der Angeklagte verstand die Tat als Akt des Heiligen Kriegs.
Nach Erkenntnissen der Bundesanwaltschaft habe Issa Al-H. schon seit 2019 radikale Inhalte im Internet konsumiert. Er habe sich stetig weiter radikalisiert und dann wenige Tage vor dem Anschlag über Chatgruppen Kontakt zu Vertretern des Islamischen Staats aufgenommen. In Videos habe er einen Treueschwur geleistet.
Im Gegenzug leiteten virtuelle Operateure des IS den Angeklagten zur Tat an. Von der ideologischen Bestärkung über die Erstellung von Bekennervideos bis hin zur Auswahl der Tatwaffe.
Für die Opfer des Anschlags ist der Prozess eine psychologische Herausforderung. Nur eine Mutter und ihre Tochter haben den Auftakt heute mitverfolgt. Philipp Müller, der Veranstalter des Festes, war als Zuschauer im Saal.
Für mich war das ja heute wichtig, dass ich ihn mal sehe, weil ich habe jetzt ein Gesicht zur Tat und das ist nach dieser furchtbaren Attacke am 23. August auch sehr wichtig.
Der 27-jährige Issa Al-H. saß stundenlang mit gesenktem Kopf auf der Anklagebank. Er war im blauen T-Shirt erschienen und vermied jeglichen Blickkontakt zu Opfern oder anderen Beteiligten, wie auch Philipp Müller.
Das ist ja genau das, warum ich hier bin, weil ich das für mich haben wollte. Ich wollte wissen, was macht das mit mir? Und es geht jetzt genauso aus, wie ich mir das gedacht habe. Da sitzt der Mensch und jetzt fragen wir uns, warum hat er das gemacht? Ja? Und ansonsten, so wie er sich da gibt, ist er für mich, sorry, ein armes Würstchen gerade, was aber sehr, sehr große Schuld auf sich geladen hat.
Für den Prozess sind insgesamt 22 Tage bis September angesetzt. In dieser Zeit soll vor allem geklärt werden, welche Kontakte der Angeklagte tatsächlich zur Terrorvereinigung IS hatte. Zu diesen Vorwürfen hat Issa Al-H. bisher keine Erklärung abgegeben.
Bei uns geht's jetzt um das Thema Sterbehilfe. Das ist ja überall ein mehr oder weniger umstrittenes Thema und doch der sehnlichste Wunsch für so manch Todkranken. In Deutschland, da befindet sich der assistierte Suizid nach einer Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts im Jahr 2020 in einer Grauzone. Gleich zwei Initiativen für eine Neuregelung, die scheiterten im Jahr 2023. Die französische Nationalversammlung ist da jetzt einen Schritt weiter. Das Parlament, das hat mit großer Mehrheit in erster Lesung eine Reform der Sterbehilfe beschlossen. Das Gesetz sieht vor, sowohl den assistierten Suizid als auch die aktive Sterbehilfe unter strengen Voraussetzungen zu ermöglichen. Parallel dazu wurde einstimmig ein zweiter Gesetzentwurf angenommen, der die Palliativversorgung verbessern soll. Caroline Diller dazu aus Paris.
Hörbar bewegt wandte sich Olivier Falorni von der Mittepartei Modem nach der Abstimmung an die Abgeordneten. Er hat die Reform der Sterbehilfe maßgeblich erarbeitet. Ein Gesetz, so Falorni, das für die Werte der Französischen Republik stehe, für Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit. Nach zwei Wochen intensiver Beratungen hat die Nationalversammlung einer Reform der Sterbehilfe zugestimmt. Demnach sollen sowohl der assistierte Suizid als auch die Tötung auf Verlangen unter bestimmten Voraussetzungen erlaubt werden. Das Gesetz sieht vor, dass Ärzte und Pfleger Beihilfe zum Suizid leisten dürfen, also Menschen dabei begleiten, eine tödliche Substanz einzunehmen. Ist der Betroffene körperlich dazu nicht in der Lage, soll es im Ausnahmefall auch möglich sein, dass medizinisches Personal die Substanzen verabreicht, also aktive Sterbehilfe leistet. Voraussetzung ist in jedem Fall eine unheilbare und tödliche Krankheit in einem fortgeschrittenen oder finalen Stadium, die außerdem körperliche oder seelische Qualen verursacht, die durch Behandlung nicht zu lindern sind. Die Patienten müssen ihren Wunsch nach Sterbehilfe in einem geistig klaren Zustand äußern. Die Abstimmung erfolgte ohne Fraktionszwang. Kritiker des Gesetzes betrachten die Zugangskriterien als nicht streng genug. Damit die Reform in Kraft treten kann, muss auch der Senat, die zweite Parlamentskammer, noch zustimmen. Dort soll das Gesetz im Herbst beraten werden. Sollte sich der politische Prozess festfahren, hat Präsident Emmanuel Macron auch eine mögliche Volksabstimmung über die Reform der Sterbehilfe ins Spiel gebracht.
Die Zeit.
RBB 24 Inforadio Sport.
Mit Thomas Kroh am Mikrofon. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend. In Braunschweig läuft das letzte Relegationsspiel zwischen der Eintracht und dem Drittligisten Saarbrücken. Mats Nicholson sieht die Partie.
Er steht 0-0 nach 41 Minuten und mit diesem Ergebnis würden beide Mannschaften da bleiben, wo sie auch in der vergangenen Saison gespielt haben. Braunschweig in der zweiten, Saarbrücken in der dritten Liga. Die Gäste aus dem Saarland kommen über die rechte Seite. Sie sind mutiger als im Hinspiel, aber es fehlen die echten, die wirklichen Torchancen. 35. Minute. Eine Möglichkeit habe ich mir aufgeschrieben. Sebastian Vasiliades mit einem Heber über das Tor von Eintracht Braunschweig. Die Gastgeber aus Niedersachsen hatten schon zwei, drei richtig gute Chancen. Polter in der 10. Minute frei im 5-Meter-Raum. Dann Gomez mit einem Schuss aus der Drehung in der 34. Und jetzt möglicherweise mit einer Konterchance über Tempelmann. Der hat das 1-0 im Hinspiel gemacht. Ist jetzt drin in der Hälfte des FC Saarbrücken. Da kommen dann zwei Mann dazu, die faulen müssen. Und das ist ein klares taktisches Foul. Und da wird es eine gelbe Karte geben von Schiedsrichter Tobias Stieler. Also viele spricht im Moment für Eintracht Braunschweig. 0-0 kurz vor Ende der ersten Hälfte.
Mats Nicholson live aus Braunschweig. Sandro Wagner wird neuer Cheftrainer des FC Augsburg. Ein Sprecher des Clubs hat dem Sportinformationsdienst am Abend bestätigt, dass Wagner morgen einen Vertrag als Nachfolger von Jes Torup unterschreiben werde. Für Wagner, der zurzeit noch Bundestrainer Nagelsmann assistiert, ist es die erste Station als Cheftrainer in der Bundesliga. Ausnahmetalent Lamine Jamal hat sich langfristig an den FC Barcelona gebunden. Der spanische Meister gab am Abend bekannt, dass der 17-jährige Nationalspieler des Landes einen neuen Vertrag unterschrieben habe, der bis Sommer 2031 datiert sei. Zum Tennis. Alexander Zverev hat bei den French Open in Paris problemlos die erste Runde überstanden, den US-Teenager Lerner Tien in drei Sätzen besiegt. Ausgeschieden ist dagegen Maximilian Marterer, der dem Australier Adam Walton in fünf Sätzen unterlag. Der Deutsche Schwimmverband hat seine Medaillenausbeute bei der Europameisterschaft in Belek auf 10 erhöht und damit bereits vor Ende der Titelkämpfe die beste Bilanz seit 28 Jahren erzielt. Ole Rösler und Espen Prenziner aus Rostock holten heute Silber im Synchronspringen vom Turm. Wenig später gewann die Berlinerin Lena Henschel Bronze vom 3-Meter-Brett. Heidelberg ist erstmals seit 50 Jahren in das Halbfinale der Basketball-Bundesliga eingezogen. Die Mannschaft gewann heute gegen Chemnitz 92-64 und setzte sich damit in der Best-of-Five-Serie mit 3-1 durch. In der nächsten Runde treffen die Heidelberger auf Titelverteidiger Bayern München. Der Sport mit Thomas Kroh.
RBB 24 Inforadio.
Der Tag in Berlin und Brandenburg mit Clemens Schulze. Willkommen. Und dieser Tag ist geprägt von einer Vision. Olympische Spiele in Berlin und Brandenburg sowie drei weiteren Bundesländern. Das Thema ist nicht unumstritten, auch wegen der hohen Kosten. Berlins regierender Bürgermeister Wegner und Brandenburgs Ministerpräsident Woidke aber waren bei der Präsentation der ersten Pläne heute ganz hingerissen. RBB-Landespolitikreporterin Ann-Christine Schenten war dabei.
Beachvolleyball am Brandenburger Tor, Triathlon auf der historischen Glienicker Brücke in Potsdam, Segeln in Kiel oder Rostock-Warnemünde oder Ballsport in Leipzig. So könnten Olympische Spiele aussehen, wenn es nach Berlins regierendem Bürgermeister Kai Wegner geht. Für ihn wären das Spiele mit internationaler Strahlkraft.
Wir brauchen mehr Zusammenhalt, wir brauchen Ziele, wir brauchen Zusammenhalt in unserer Gesellschaft. Ich glaube, das kann Olympia befördern.
Frieden, Zusammenhalt, große Worte wurden für diese Bewerbung mit dem Namen Berlin Plus gewählt. Wann es stattfinden könnte, unklar. 2036, 2040 oder 2044 lauten die möglichen Daten. 2036 gilt als umstritten, denn dann wäre es genau 100 Jahre her, dass die Nationalsozialisten die Spiele im Berliner Olympiastadion für ihre Propaganda missbraucht haben. Über das Datum wird schlussendlich das Internationale Olympische Komitee entscheiden. In Berlin ist aktuell vor allem wichtig, es sollen nachhaltige Spiele werden.
Olympische Spiele bedeuten eben auch, wenn das olympische Feuer erloschen ist, dass es nicht vorbei sein darf, sondern die Folgewirkungen für eine Gesellschaft, die müssen 20 Jahre nachhalten. mindestens.
So sollen etwa die 2500 Wohnungen im Olympischen Dorf zwischen Berliner Westend und Grunewald auch im Nachhinein nutzbar sein, bezahlbar, wie Berlins Innensenatorin Iris Spranger betonte. Für Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke sollen die Spiele vor allem die junge Generation erreichen und motivieren.
Um Kindern und Jugendlichen Vorbilder zu geben, und zwar die richtigen Vorbilder, Vorbilder im Sport, und damit auch einen großen Beitrag leisten, übrigens für den Breitensport. Denn Spitzensport ohne Breitensport funktioniert nicht, genauso wenig wie Breitensport ohne Spitzensport funktionieren kann.
Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern konkurrieren aktuell noch um die Austragung der Segelwettbewerbe. Schleswig-Holstein unterstützt die Berlin-Plus-Bewerbung genauso wie eine Hamburger Bewerbung. Welche Stadt oder Region letztendlich für Olympische Spiele in Deutschland ins Rennen geht, das entscheidet sich erst im Herbst 2026.
Soweit an Christine Schenten. Olympische Spiele in der Region, eine Chance für viele, aber wie gesagt, das ist ein nicht unumstrittenes Projekt. Und unser Reporter Kaveh Koroshi hat einige Reaktionen gesammelt.
Kosten und Nutzen von sportlichen Großereignissen bleiben für den Steuerzahler umstritten. Uwe Hicksch vom Bündnis No Olympia bezweifelt, dass die Olympischen Sommerspiele letztlich ihr Geld wert sind. No Olympia setzt sich in Berlin für einen Volksentscheid ein, in dem über das Sportereignis abgestimmt werden soll.
Der Berliner Senat spielt immer bei Großprojekten damit, dass angeblich dann auch Dinge passieren, die den normalen Menschen helfen würden. Bisher war es in der Vergangenheit nicht der Fall.
Berlin, so Hicksch, müsse sich auf teure Spiele einstellen. Der Berliner Landessportbund sieht das anders. Sprecher Gerd Graus meint, unterm Strich würde Berlin gewinnen.
Es ist natürlich nicht nur Berlin, die das bezahlen müsste, sondern dann wird es dann nachher tatsächlich ganz viele Gelder vom Bund geben.
Auch der Landessportbund Brandenburg ist zuversichtlich, dass nicht nur der Spitzen-, sondern auch der Freizeitsport in der Region von Olympia profitieren würde, insbesondere durch Investitionen in Sportstätten. Hoffnungen also auf der einen Seite, Sorgen vor Milliardenkosten auf der anderen.
Kaveh Koroshi war das über Reaktionen auf den Plan, unter anderem von Berlin und Brandenburg, sich für Olympische Spiele zu bewerben. Themenwechsel. Schreck in der Morgenstunde für einige Menschen in Zernsdorf bei Königs Wusterhausen. Plötzlich fuhren Polizeiwagen vor, Einsatzkräfte durchsuchten ein Einfamilienhaus. Der Grund, wie sich später herausstellte, mögliche Unterstützung der ostukrainischen sogenannten Volksrepubliken Donetsk und Luhansk, die unter russischer Kontrolle stehen. RB24-Reporter Carsten Steinmetz war heute in Zernsdorf.
Es war heute früh gegen 8 Uhr, als es im sehr beschaulichen nördlichen Teil von Zernsdorf auf einmal hektisch wurde. Anwohnerin Doris Köhler hat den Polizeieinsatz genau beobachtet.
Na, ich bin heute früh mit meinen Hunden rausgegangen zum Spazierengehen und da stand die Straße voller Polizei. Die sind da drüben rein ins Haus, auf dem Grundstück überall rumgelaufen. Ich habe es also noch eine ganze Weile sehen können, über eine Stunde so, ja, weil ich vom Küchenfenster aus genau den Blick hier aufs Grundstück habe. Und da habe ich gesehen, dass da jede Menge hin und her lief, in eine Garage rein, hinten neben der Garage durch.
Thomas Schmidt wohnt direkt neben dem Haus, das durchsucht worden ist. Auch er hatte die Einsatzkräfte genau im Blick.
Polizei und BKA auf den Rücken und mit Stichwesten, also Schutzwesten.
Die Bundesanwaltschaft hat das Einfamilienhaus, auf dessen Grundstück eine Deutschlandfahne weht, durchsuchen lassen. Es geht um möglicherweise illegale Warentransporte in die sogenannten Volksrepubliken Donetsk und Luhansk. Die Gebiete sind von Russland besetzt. Die Volksrepubliken werden von der Bundesanwaltschaft als terroristische Vereinigungen eingestuft. Was ihr Nachbar damit zu tun haben könnte, Thomas Schmidt und seine Frau Dorothea zucken mit den Schultern.
Da wissen wir nichts, wenn ich ehrlich sein soll. Ja, wir sind nicht so.
Nicht so eng. Zu einer Festnahme ist es in Zernsdorf nicht gekommen. Die Süddeutsche Zeitung berichtet, der Einsatz stehe in Zusammenhang mit Ermittlungen gegen einen Verein mit dem Namen Friedensbrücke Kriegsopferhilfe. Laut der Website des Vereins unterstütze dieser seit 2015 Menschen in Kriegsgebieten.
RB24-Reporter Carsten Steinmetz war das über die Razzia heute früh in Zernsdorf bei Königs Wusterhausen. Zufriedene Gesichter gab es heute bei der Vorstellung der Jahresbilanz der Messe Berlin GmbH für 2024. Das landeseigene Unternehmen sieht sich wieder auf Erfolgskurs, nach Jahren, in denen es sich noch von den Folgen der Corona-Pandemie und den Lockdowns erholen musste. Pläne für die Zukunft gibt's jetzt auch. Landespolitikreporter Thorsten Gabriel kennt die Details.
Von Rekorden und historischen Zahlen spricht Mario Tobias, der Chef der Messe Berlin GmbH. Auf rund 481 Millionen Euro Umsatz brachte es die Unternehmensgruppe im vergangenen Jahr. Es ist das beste Ergebnis in der Geschichte der Messe Berlin. Was Tobias besonders wichtig ist:
Wir haben vor allem in unserem Kerngeschäft, also in dem, was uns ausmacht, nämlich Messe- und Kongressstandort hier in Berlin zu sein, da haben wir ein extrem gutes Ergebnis gemacht. 325,5 Millionen Euro. Also rund 70% fast unserer Umsätze wirklich aus dem Kerngeschäft.
Denn in der Tat hatte in den vergangenen Jahren noch ein zweiter Geschäftszweig an Bedeutung gewonnen. Seit 2022 baute die Messe Berlin im Auftrag des Landes Berlin auch das Geflüchtetenankunftszentrum in Tegel aus und ist dort auch für Facility-, Sicherheits- und Servicedienstleistungen zuständig. Immerhin 155 Millionen Euro Umsatz brachte das der Messe 2024 ein. Und damit auch Kritik. Die veranschlagten Kosten seien zu hoch. Die Messe verdiene reichlich am Geschäft mit den Unterkünften. 25 Millionen Euro des Jahresüberschusses wurden damit erwirtschaftet. Knapp die Hälfte des gesamten Überschusses. Doch Messechef Tobias weist diese Kritik zurück. Man habe dem Land Berlin in der Not geholfen und tue dies auch weiterhin.
Wir sind der festen Überzeugung, dass wir ein Teil der Lösung sind und nicht ein Teil des Problems.
Zuversichtlich blicken er und sein Mitgeschäftsführer Dirk Hoffmann in die Zukunft. Im nächsten Jahr geht das Unternehmen mit einer neuen Medizintechnikmesse in Singapur an den Start und mit einem weiteren Ableger der Tourismusmesse ITB in Mexiko. Auslandsaktivitäten, von denen man sich erhofft, dass das nicht nur Geld bringt, sondern auch neue Kunden am Berliner Standort. Die Umsatz- und Gewinnerwartungen in diesem Jahr fallen allerdings geringer aus als die Zahlen im vergangenen Jahr, weil die großen Leitmessen wie die Verkehrstechnikmesse InnoTrans und die Luftfahrtmesse ILA nur alle zwei Jahre stattfinden. Und so sagt Hoffmann:
Wir rechnen in diesem Geschäftsjahr mit einem niedrigen, einstelligen Millionenbetrag als Gewinn.
Investiert werden soll nicht nur in die Modernisierung der Berliner Messe, Hallen, sondern auch in Nachhaltigkeit. Ein erster Schritt wurde dafür schon getan. Unterm Funkturm ist die größte Photovoltaik-Dachanlage in Berlin entstanden.
Gute Bilanz also der Messe Berlin, Thorsten Gabriel informierte. Und dann auch das, der Karneval der Kulturen in Berlin steht für Vielfalt und Toleranz und sieht sich in diesem Jahr allerdings vor besonderen Herausforderungen. Mit einem verschärften Sicherheitskonzept wollen die Veranstalter das Fest vor Amokläufen schützen. Und es gibt eine wichtige Änderung, was den Umzug selbst angeht. RBB-Reporter Paul Vorreiter hat die Details.
Anders als sonst zieht der Karneval der Kulturen diesmal nicht durch Kreuzberg. Wegen einer Großbaustelle in der Gneisenaustraße findet der Umzug in Friedrichshain statt. Er startet mit 67 Gruppen am Pfingstsonntag um 13.30 Uhr an der Frankfurter Allee und zieht von dort Richtung Alexanderplatz. Eine besondere Herausforderung dabei, der Mittelstreifen auf der Karl-Marx-Allee, der mit seiner Vegetation möglichst unbeschadet bleiben soll.
Wir haben schützenswerte Grünflächen und was mir ein großes Anliegen ist, dass, und dazu gibt es extra Aktion, dass diese mitgeschützt werden. Also sowohl von uns, da kann nicht immer alles abgesperrt werden, weil das ist gefährlich, aber wir rufen dazu auf, achtsam mit ihnen umzugehen, sie möglichst nicht zu betreten.
Appelliert Eiser Tubinger vom Leitungsteam des Karnevals der Kulturen. Ziel des Umzugs ist das Kino Kosmos. Dort steht eine Tribüne, auf der sich die einzelnen Akteure nach Ankunft jeweils nochmal für 90 Sekunden präsentieren können. Die letzte Gruppe macht sich um 19 Uhr auf den Weg. Gegen 22 Uhr soll der Umzug vorbei sein. Die Veranstalter hoffen auch darauf, eindrucksvolle Bilder auf der historischen Meile zu schaffen. Als Kontrast zur Vergangenheit der Straße, die zu DDR-Zeiten für Paraden genutzt wurde. Beim Umzug nehmen traditionell rund 600.000 Menschen teil. Spannend wird sein, ob das auch in neuer Nachbarschaft gelingt.
Ich glaube, was man wissen sollte, ist im Umzug, die Frankfurter Allee und die Karl-Marx-Allee sind ein Denkmal. Und Denkmäler sind ja auch dafür da, genutzt zu werden. Und ich würde mich sehr freuen, wenn Besuchende und bei den Künstlerinnen und Künstlern weiß ich das, aber auch die Anwohnenden, vielleicht mit uns zusammen noch mal einen ganz denkwürdigen Augenblick herbeirufen.
So Eiser Tubinger. Sie erinnerte auch an die Wurzeln des Karnevals, der in den 90er Jahren nach den rassistischen Angriffen in Rostock-Lichtenhagen entstanden ist.
Soweit unser Reporter Paul Vorreiter. Der Karneval der Kulturen zieht also dieses Jahr durch Friedrichshain. Das Fest bleibt aber wie gewohnt am Blücherplatz in Kreuzberg. Das war der Tag in Berlin und Brandenburg mit Clemens Schulze. Zu finden auch in unserer App.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Um 21.30 Uhr mit Miriam Berger. Guten Abend. Berlin, Brandenburg und drei weitere Bundesländer haben Details ihrer Olympia-Bewerbung vorgestellt. So soll zum Beispiel das Olympische Dorf an der Messe entstehen. Berlins regierender Bürgermeister Wegner nannte in der RBB24-Abendschau die Spiele von Paris als Vorbild.
Genau so etwas möchte ich für Berlin. Ein Investitionsprogramm mit einer großartigen Sportveranstaltung in Berlin, was nachhaltig wirkt, wo die Berlinerinnen und Berliner einen Mehrwert haben. Das ist mir wichtig.
Berlins regierender Bürgermeister Kai Wegner, CDU. Die Initiative No Olympia Berlin will die Spiele in der Hauptstadt verhindern. Sie hat ein Volksbegehren gegen die Austragung angekündigt. Im Gazastreifen haben zwei neue Verteilzentren begonnen, Hilfsgüter zu verteilen. Die dafür verantwortliche Stiftung wird von Israel und den USA unterstützt. Kritiker halten die verteilten Rationen für viel zu klein. Heute brach Chaos aus. Aus Tel Aviv, Julio Segador.
Tausende von Palästinensern haben das neue Verteilzentrum für Hilfsgüter westlich von Rafah gestürmt. Abgrenzungen und Schutzzäune wurden niedergetrampelt. Berichten zufolge sollen aus einem Hubschrauber Schüsse abgegeben worden sein. Augenzeugen berichten in sozialen Medien, dass die schwer bewaffneten Söldner einer US-Sicherheitsfirma die Flucht ergriffen haben sollen. Israelische Kampfhubschrauber versuchen nun, die Menschenmenge aufzulösen.
Bundesgesundheitsministerin Warken hat sich dafür ausgesprochen, dass Hausärzte für Patienten immer die erste Anlaufstelle werden. Mit einer stärkeren Steuerung zu den Fachärzten ließen sich Doppeluntersuchungen und lange Wartezeiten vermeiden, sagte sie bei der Eröffnung des Deutschen Ärztetags. Union und SPD wollen laut Koalitionsvertrag mit gezielterer Patientensteuerung mehr Effizienz bei der Versorgung erreichen. Handys müssen an Brandenburger Grund- und Förderschulen ab dem nächsten Schuljahr grundsätzlich vor dem Unterricht ausgeschaltet und weggepackt werden. Wie das Bildungsministerium dem RBB mitteilte, soll diese neue Regelung für die Jahrgangsstufen 1 bis 6 gelten. Lehrkräfte dürfen aber die Nutzung der Handys erlauben, wenn es für den Unterricht sinnvoll ist. Die Schulen dürfen auch eigene weitergehende Regelungen in ihren jeweiligen Hausordnungen festlegen. In Berlin verdichten sich die Hinweise, dass morgen der ukrainische Präsident Selenskyj in die Stadt kommt. Die Polizei hat im RBB bestätigt, dass wegen eines Besuchs etliche Verkehrseinschränkungen geplant sind. Soweit die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter: am Abend viele Wolken und örtlich Schauer, nachts wechselnd bewölkt und Regen, Tiefstwerte zwischen 15 und 13 Grad. Morgen meist bedeckt und regnerisch bei maximal 17 bis 19 Grad. Die Zeit 21.33 Uhr.
Der ARD-Infoabend.
Mit Christopher Gaube, willkommen. Jod ist ein wichtiges Spurenelement, das unser Körper mit der Nahrung aufnehmen muss, weil die Böden aber hierzulande nur ziemlich wenig Jod enthalten, ist auch der Jodgehalt in vielen Agrarprodukten eher gering. Daher gab es seit den 80er Jahren große Aufklärungskampagnen und auch Appelle, bei der Herstellung von Lebensmitteln jodiertes Salz zu verwenden, und das mit Erfolg. Aber Studien zeigen, inzwischen ist Jodmangel in Deutschland wieder weit verbreitet. Die gesundheitlichen Folgen reichen von Müdigkeit und Erschöpfung über Schilddrüsenerkrankungen bis hin zu Entwicklungsstörungen. Thomas Sambol und Ulrike Heimes berichten.
Jodmangel ist eine kaum beachtete Volkskrankheit. Fachleute wie der Endokrinologe Joachim Feldkamp vom Klinikum Bielefeld kennen das Problem allerdings schon lange. Seit Jahrzehnten setzt er sich mit anderen Ärzten dafür ein, die Jodversorgung in Deutschland zu verbessern. Denn
leider ist die Situation verschlechtert, weil zunehmend weniger Leute jodierte Speisesalz verwenden. Tatsächlich ist die Lebensmittelindustrie eher schuld, weil die zunehmend weniger jodierte Speisesalz einsetzen.
Der Grund: die Hersteller wollen Kosten sparen.
Und damit bekommen wir einfach weniger Jod in der Nahrung.
Dabei ist Jod besonders wichtig für unsere Gesundheit. In der Schilddrüse sorgt es zum Beispiel für die Produktion bestimmter Hormone, die auf Herz und Kreislauf wirken, den Blutdruck regeln und Gewebewachstum und Zellteilung steuern. Damit beeinflussen sie die Entwicklung der Knochen und sorgen mit dafür, dass Gehirn und Nervensystem gut funktionieren. Sie haben auch Einfluss auf das Körpergewicht. Was in der Schilddrüse passiert, wenn es an Jod mangelt, erklärt die Radiologin Merve Abel aus Ahrensburg.
Da kann es passieren, dass die Schilddrüse wachsen kann, größer werden kann und auch Mutationen entstehen können, die zu Knoten führen können. Und dadurch hat man Probleme später mit Schluckbeschwerden, Atemnot und eventuell, dass diese Knoten sich entarten.
Jodmangel kann sich aber auch schon bemerkbar machen, bevor Knoten entstehen. Man friert dann zum Beispiel schneller, bekommt trockene Haut, verliert Haare und nimmt zu. Auch depressive Verstimmung sowie Lern- und Konzentrationsschwierigkeiten können damit zusammenhängen. Langfristig kann es zu einer Vergrößerung der Schilddrüse kommen, dem sogenannten Struma oder Kropf. Um all das zu verhindern, empfiehlt die Weltgesundheitsorganisation WHO jedem, 200 Mikrogramm Jod pro Tag zu sich zu nehmen. Mit 5 Gramm jodiertem Speisesalz täglich hätte man die Hälfte davon schon intus. Die meisten Menschen nehmen pro Tag aber maximal 1 Gramm jodiertes Speisesalz auf, gibt Endokrinologe Joachim Feldkamp zu bedenken.
Wenn wir Salz verwenden, dann sollten wir auf jeden Fall Jodsalz verwenden. Ein Ziel für die Zukunft für uns Wissenschaftler ist, dass wir dafür sorgen, dass der Jodanteil im Salz etwas höher wird.
Gerade industriell produzierte Lebensmittel wie Fertiggerichte, Brot, Käse, Wurst und Würzmischungen enthalten zwar oft viel Salz, das aber meistens aus Kostengründen nicht jodiert ist. Die Ernährungsmedizinerin Konstanze Lohse aus Norderstedt rät deshalb.
Das Beste ist, ich koche selbst und ich ernähre mich primär von unverarbeiteten Lebensmitteln, also kein Fastfood, keine Fertignahrung. Und dann kann man eben gerne auch Jodsalz verwenden.
Vor allem Fische und Algen enthalten größere Mengen Jod. In Obst und Gemüse steckt dagegen kaum Jod, da auch in der Erde nur wenig davon enthalten ist.
Ja, manch einen erinnern sie mit ihren Springerstiefeln an die sogenannten Baseballschlägerjahre aus den 1990ern. Mit eindeutiger Symbolik sind junge Neonazi-Gruppen zurück auf unseren Straßen und sie zeigen offen ihre radikalen Ansichten. Der Tagesschau-Podcast 11KM klärt auf, was dahinter steckt und welche Gefahr von diesen Gruppen ausgeht.
Bomberjacke, Springerstiefel und Glatze. Der Neonazi-Look ist zurück, bei Jugendlichen wieder beliebter. Und zwar nicht nur aus modischen Gründen. Mehr junge Menschen schließen sich Neonazi-Gruppen an und zeigen offen ihre radikalen Ansichten. Sie marschieren, sie provozieren und einige gehen sogar noch weiter. Bei einer Razzia in der vergangenen Woche wurden 5 mutmaßliche Mitglieder einer radikalen rechtsextremistischen Jugendgruppe festgenommen. Sie sollen Anschläge verübt und geplant haben. NDR-Journalist Reiko Pinkert beobachtet seit langem die Szene und hat sich verschiedene Fälle angeschaut. Mit ihm klären wir heute, wie solche jungen Neonazi-Gruppen agieren und wie gefährlich sie wirklich sind. Ihr hört 11KM, der Tagesschau-Podcast. Ein Thema in aller Tiefe. Mein Name ist Viktoria Kobmann. Hallo Reiko.
Hallo Viktoria. Wir sind in Berlin an einem grauen Wintertag. Es hat sich Schneeregen angekündigt, es ist kalt. Und die SPD ist im Bundestagswahlkampf und in Lichterfelde Ost, der Bahnhof, dort machen sie an dem Tag einen Wahlkampfstand und verteilen Flyer und versuchen mit potenziellen Wählerinnen und Wählern ins Gespräch zu kommen. Und irgendwann sind sie damit fertig und bauen den Stand zusammen.
Am S-Bahnhof Lichterfelde Ost passiert es. SPD-Politikerin Carolyn McMillan und ihr Parteikollege kommen gerade von ihrem Wahlkampfstand, sind an Parteiwerbung zu erkennen, warten auf den Bus.
Gleichzeitig kommt eine etwas größere Gruppe von Neonazis aus Sachsen-Anhalt dort an. Die haben sich verfahren. Ja, die wollten eigentlich zu einer Neonazi-Demonstration in Berlin-Lichtenberg fahren. Und dort, ja, kommen sie nicht an, sondern sind dann in Lichterfelde Ost.
Statt in Lichtenberg, ähnlicher Name, aber ganz andere Ecke von Berlin, wo diese Neonazis, wie du sagst, am Bahnhof aussteigen.
Ein Teil von ihnen ist auch alkoholisiert. Und die fangen sofort an, ja, rumzupöbeln und suchen sich diese beiden SPD-Politiker raus, nehmen ihnen die Mützen weg, direkt in dem Moment, als sie in den Bus steigen wollen.
Und als der männliche Genosse gesehen hat, dass mir die Mütze vom Kopf gezogen wurde, ist er natürlich lauter geworden und hat sich für mich eingesetzt. Das war sein Fehler, weil die haben ihn aus dem Pulk rausgezogen, der einsteigenden Menschen, und haben ihn zur Seite gedrückt, dann auf ihn eingeschlagen, sodass er gefallen ist.
Und dann treten die Neonazis mit ihren Springerstiefeln weiter auf ihn ein, sodass er anschließend ins Krankenhaus gebracht werden muss.
Vor dem Berliner Amtsgericht Tiergarten hat der Prozess um den Angriff auf einen SPD-Wahlkampfstand im letzten Dezember in Lichterfelde Ost begonnen. Den vier Angeklagten wird unter anderem gefährliche Körperverletzungen vorgeworfen.
Du warst Anfang Mai im Gerichtssaal auch dabei, wo dieser Angriff verhandelt wurde. Welchen Eindruck hast du da bekommen?
Also als ich die vor ein paar Wochen bei dem Gerichtsprozess das erste Mal gesehen habe, da ist mir aufgefallen, dass die vor allen Dingen noch sehr jung waren. Also der Jüngste war, glaube ich, 2008 geboren und der Älteste 2005. Und was mir auch aufgefallen ist, schon so während der Anklageverlesung haben Teile von den Beschuldigten einfach so permanent gelacht und gefeixt und wurden deswegen auch von ihren Anwälten ermahnt. Und als später dann die SPD-Politikerin in den Raum kam, da hat einer der Beschuldigten wieder angefangen zu lachen. Und das hat mir so ein bisschen gezeigt, dass sie überhaupt nicht verstanden haben, in welcher Situation sie sich jetzt befinden und dass das halt auch gar nicht mehr lustig ist.
Es war sein erklärtes Ziel, seine rechtsextremistische Gesinnung zum Ausdruck zu bringen, auch mit Gewalt. Das lässt einer der vier Angeklagten seinen Anwalt mitteilen, die anderen schweigen und grinsen.
Und das fand ich schon sehr befremdlich, weil ja die meisten, die dann vor Gericht sitzen, schon auch Respekt zum einen vor dem Gericht haben, aber auch vor der zu erwartenden Strafe.
Während wir sprechen, läuft dieser Prozess noch. Du hast von Neonazis gesprochen. Hat sich das vor Gericht bemerkbar gemacht?
Also ein Teil hatte klassische Szenekleidung an, das heißt, also Szenekleidung, so wie das in den 90ern auch zu sehen war. Das heißt, ein Hemd mit einer Art Bomberjacke, New Balance Schuhe zum Beispiel. Und dann wurde auch bei der Anklageverlesung vorgetragen, was sie bei der Tat sozusagen an Kleidung getragen haben sollen. Springerstiefel, Bomberjacke, Glatze. Also das ist sozusagen ja diese Wiederkehr der Glatzen-Nazis aus den 90ern.
Also Springerstiefel, Bomberjacke, Glatze, das war der Skinhead-Look von Neonazis und das verbindet man eben so besonders mit den 90er Jahren. Und da sprichst du jetzt von einer Wiederkehr. Gilt es auch außerhalb dieses Gerichtsprozesses?
Also mir ist es vor allen Dingen durch Social Media aufgefallen. Ich habe das vor allen Dingen bei TikTok und Instagram gesehen, und zwar Anfang 2024. Da ist das innerhalb kurzer Zeit, also wirklich innerhalb von einem Monat oder zwei, zu ja ganz vielen Neugründungen von Gruppen, aber vor allen Dingen von individuellen Accounts von ja einzelnen rechten Jugendlichen gekommen. Die einzelnen Neonazis posten de facto täglich von ihrem Leben, was sie tun, und wenn es bloß auf dem Kinderspielplatz ist und sich die Stiefel sozusagen einmal fotografieren, um das zu posten. Die Demonstrationen natürlich werden immer sofort gepostet, aber auch teilweise wie so kleine Mini-Influencer, wo sie abends mit ihrer Freundin im Bett liegen und über den Tag plaudern. Ja. Viele neue Accounts, ganz viele neue Accounts von einzelnen Neonazis, viele junge Frauen, rechte junge Frauen, die sich dort auch dargestellt haben. Darüber hinaus habe ich dann natürlich auch mit Szenebeobachtern gesprochen, mit Expertinnen und Experten, die diese Gruppierung auch nochmal professioneller beobachten, und natürlich mit Staatsschützern und Verfassungsschützern. Aus Sicherheitsbehörden habe ich letztes Jahr gehört, dass es so um die 100 neue Gruppen gab. Die Wochenzeitung Die Zeit hat einmal nachgezählt und ist auf ungefähr 120 neue Gruppen gekommen.
100 Gruppen in welchem Zeitraum?
Im letzten Jahr. Dass so viele Gruppen mit einem ähnlichen Habitus entstanden ist, das war neu, zumal die Personen sich über Social Media sehr schnell, sehr eng vernetzt haben. Wir haben gleichzeitig so einen neuen subkulturellen Habitus, der sehr stark an die 90er Jahre erinnert, sprich die Musik von damals sozusagen in die Postings mit reinzunehmen, also die klassischen Rechtsrockbands aus den 90ern, den Kleidungsstil sich dem anzupassen, also wirklich 15, 16, 17-Jährige, die mit ja einschlägigen Szeneklamotten von damals rumgelaufen sind. Der Springerstiefel ist zurück, Springerstiefel und weiße Schnürsenkel, ausgewaschene Jeans, hochgekrempelte Jeans, Lanza-T-Shirts, Bomberjacken, New Balance-Schuhe, also das sozusagen, was eigentlich schon seit vielen Jahren gar nicht mehr präsent war, groß auf den Demonstrationen, Das ist jetzt zu einer richtigen, ja, neuen Jugendkultur geworden. Es ist sozusagen so eine Mischung zwischen dem aktuellen Zeitgeist, wie man mit Social Media umgeht, und gleichzeitig einer Subkultur aus den 90ern.
Die Angeklagten im Fall der angegriffenen Wahlhelfer lassen sich so einer neuen Gruppe zuordnen. Lass uns mal eine Gruppe genauer anschauen, eine andere, gegen die auch schon ermittelt wird. Die Deutsche Jugend voran. Was genau ist das für eine Gruppe und wie haben die zusammengefunden?
Also die Sicherheitsbehörden sagen, dass diese Gruppe bundesweit sozusagen Strahlkraft hat, beziehungsweise bundesweit auch Sympathisanten und Mitglieder. Der Kern sitzt in Berlin und im Speckgürtel von Berlin, also in Brandenburg. Das sind vor allen Dingen junge Jugendliche, Anfang 20, 18, 19-jährig.
Und wer macht da mit? Was sind das für Jugendliche?
Also ich habe mir das bei einem Gerichtsprozess einmal angesehen. Da war der Chef der Gruppe vor Gericht, der soll dreimal Leute zusammengeschlagen haben. Und dort haben einige dann auch aus dieser Gruppe berichtet. Auch seine Ex-Freundin zum Beispiel, die mittlerweile ausgestiegen ist aus der Gruppe und mit diesen Leuten nichts mehr zu tun haben will, die hat so ein bisschen dargestellt, aus welchen Milieus die kommen. Mhm. Und was mir aufgefallen ist, dass bei diesen Jugendlichen, dass die fast alle arbeitssuchend sind, also keiner geht einer geregelten Tätigkeit nach. Mhm. Dort konnte man dann sehen, wie diese Gruppe sozusagen auch strukturiert ist, wie oft sie Treffen hatten, wie sie sich darauf vorbereitet haben und wie sie über Gewalttaten gesprochen haben.
Diese Gruppe Deutsche Jugend voran, die ist ja eine von etwa 100 Gruppierungen. Lass uns nochmal schauen auf die Art und Weise, wie diese Gruppen agieren und wie die sich präsentieren.
Das kann man hier bei den Mitgliedern dieser ganzen Gruppen ganz oft sehen. Offene Instagram-Kanäle zum Beispiel, also gar nicht irgendwie auf privat gestellt. Und dann sowohl in den Reels als auch in den Stories ganz klar sich antisemitisch und rassistisch äußern, homophob, sexistisch. Und das findet eine unglaubliche Verbreitung. Und ich habe das Gefühl gehabt letztes Jahr, als wenn der eine noch krasser sein wollte als die andere, wie so eine Art Überbietungswettbewerb, was auch zu unwahrscheinlich vielen Ermittlungsverfahren geführt hat.
Kannst du das genauer beziffern?
Das Bundeskriminalamt hat in seiner neuen Statistik das ganz klar beziffert. Also die rechtsmotivierten Straftaten haben um 47% zugenommen. Und diesen deutlichen Anstieg machen die Ermittler vor allen Dingen, führen ihn darauf zurück, dass eine Vielzahl sogenannte Propagandadelikte sind. Also ne, ob das jetzt irgendwie der Hitlergruß ist, den man zeigt, oder das Posten von verfassungsfeindlichen, antisemitischen und rassistischen Postings im Social Media.
Also wir reden hier teils von Minderjährigen und von Heranwachsenden, die sich von der rechten Ideologie angezogen fühlen und das offenbar auch offen zeigen. Was sagen denn zum Beispiel deren Eltern dazu? Welche Erkenntnisse hast du da?
Ist im Prinzip sehr unterschiedlich, ne? Also es gibt zum Beispiel, ich habe die Chats von einer jungen Frau mit ihrer Mutter gelesen, wo die Mutter wirklich oft versucht, auf ihr Kind einzureden. Die Jugendliche war noch relativ jung, irgendwie 17, 18, 19, und immer wieder sagt: Mensch, das bist doch nicht du, das ist doch nicht mein Kind irgendwie, du warst doch nie so. Und die Tochter aber die ganze Zeit dann immer auch wirklich SS-Totenköpfe schickt als Antwort darauf, ja, oder Hakenkreuze postet, um ihrer Mutter klarzumachen, nee, ich bin jetzt rechts. Also das ist sozusagen die eine Seite, also ne, Eltern, die sagen, ey, wir stehen immer hinter dir, egal was ist, aber bitte komm zurück, hör auf damit. Und auf der anderen Seite, das hat mir ein Staatsschützer hier aus Berlin erzählt, der meinte, naja, in Teilen kennt man von dieser Gruppe noch die Eltern der Kinder, die halt früher schon aufgefallen sind durch Beteiligung an rechtsradikalen Veranstaltungen oder dass sie selber Teil der rechten Szene waren.
Und im vergangenen Sommer werden die Gruppe Deutsche Jugend voran und andere dieser rechtsextremen Jugendbewegungen dann erstmals bundesweit sichtbar.
Im schwäbischen Albstadt gibt es heute zum ersten Mal einen Christopher Street Day. Die Organisatoren wollen nach eigenen Angaben Flagge zeigen gegen Diskriminierung und Ausgrenzung in der konservativ geprägten Region. Rechte und rechtsextreme Gruppierungen haben zu Gegendemonstrationen aufgerufen.
Gefühlt sind die an jedem Wochenende zu einem CSD gefahren in der Republik, haben sich zusammen verabredet, haben sich in ihren Kleinstgruppen erstmal verabredet und dann aber auch mit anderen Gruppen vernetzt, auch über Social Media, haben gemeinsame Zuganreisen gemacht und haben dann sozusagen vor Ort gegen diese CSD-Demonstrationen protestiert. In Teilen kam es zu Übergriffen auf Teilnehmende der CSD-Demonstration, aber auch auf Antifa-Aktivisten, auf Journalisten und auf Polizeibeamte.
Die Polizei ist mit rund 200 Einsatzkräften am Wismarer Bahnhof. Neonazis treffen mit dem Zug ein, eine unangemeldete Demo.
Ich war zum Beispiel auf einer Demonstration in Wismar und dort war eine relativ große Gruppe von jugendlichen Neonazis und auch einzelne Mitglieder der Gruppe Deutsche Jugend voran. Und ich wollte am Anfang mit denen einfach mal sprechen, warum sie da sind. Aber das ging überhaupt nicht. Einer von diesen minderjährigen Jugendlichen wollte sich dann gleich mit mir prügeln. Also da hat sozusagen das Gespräch erstmal gar nichts gebracht.
Wir reden von einer gewaltaffinen Neonazi-Szene mit Skinheads, die sich entsprechend kleiden. Bomberjacke, Springerstiefel, Shirts, zum Beispiel mit dem Bandlogo von Rechtsrockbands wie Lanza. Etwas, was man auch aus den Nachwendejahren in Ostdeutschland kennt. Das war eine Zeit, die war von rechter Gewalt geprägt und bekannt als die sogenannten Baseballschlägerjahre.
Auch in der vergangenen Nacht ist es in zahlreichen Städten wieder zu Ausschreitungen gegen Ausländer gekommen. In Wismar versammelten sich erneut mehrere hundert Rechtsradikale vor dem Asylbewerberheim. Sie schleuderten Steine auf die Unterkunft und riefen ausländerfeindliche Parolen.
Reiko, du bist auch in den Baseballschlägerjahren, den sogenannten, aufgewachsen. Wie würdest du diese Entwicklung jetzt einordnen? Gibt es eine berechtigte Angst von einer Rückkehr zu den Baseballschlägerjahren?
Also die Angst teile ich. Ich warne nur davor, überschnell Vergleiche zu ziehen. Ich habe mich im letzten Jahr mit einem Staatsanwalt aus Ostdeutschland unterhalten, der zu mir meinte, das, was er in den 90ern an rechter Jugendgewalt sozusagen angeklagt hat, was er an Ermittlungsverfahren begleitet hat oder betreut hat, das ist nicht zu vergleichen mit dem, was wir heute haben. Also die Zahlen sind heute niedriger. Mhm. Was wir aber sehen ist, dass wir einen ähnlichen Nährboden haben, wie das in den 90er Jahren der Fall war. Ich möchte daran erinnern, dass wir ja damals eine Änderung des Asylgesetzes hatten.
In den 90er Jahren.
In den 90er Jahren. Und dem vorher gingen ja sozusagen rechtsmilitante, rechtsterroristische Anschläge mit Toten. Und wir erleben ja jetzt gerade seit ein paar Jahren eine ähnliche Situation. Also, dass viele Menschen Probleme mit Migration haben. Das ist das Dauerthema in Deutschland, was mittlerweile, glaube ich, auch Wahlen bestimmt und massiv beeinflusst. Und in diesem Nährboden kommen diese neuen Gruppen auf, die versuchen ähnlich brutal sich zu artikulieren, wie das in den 90ern war, die ähnliche Musik hören. Es gibt überhaupt gar keine Distanz mehr zur Menschenverachtung. Und meine Angst zum Beispiel ist, dass wir in den nächsten ein, zwei Jahren eine Radikalisierung von wenigen haben, die dann in kleinen Gruppen, clandestin und professionell Anschläge begehen, wo wir dann wieder Tote und Schwerstverletzte haben.
Wie schätzen denn die zuständigen Behörden und Experten das ein?
Also die Gesprächspartner, die ich da irgendwie getroffen habe in den letzten Monaten, die befürchten sozusagen eine weitere Radikalisierung. Mhm. Und man hat mir schon letztes Jahr im Sommer gesagt, dass zu erwarten sei, dass ein Teil von diesen jungen Nazis auch demnächst schwerere Anschläge begehen. Das sagen mir Gesprächspartner aus den Sicherheitsbehörden, vom Verfassungsschutz, vom Staatsschutz. Wir sehen aber auch, und das ist der Unterschied zu den 90er Jahren, dass die Sicherheitsbehörden deutlich sensibler auf die Frage des Rechtsterrorismus heutzutage gucken. Wir sehen das auch, wie schnell sozusagen agiert wird. Wir sehen das bei den Festnahmen, bei den Ermittlungsverfahren, die in Teilen wirklich zügig und mit einer sehr großen Vehemenz irgendwie stattfinden. Und das zeigt ja auch sozusagen, dass bei den Sicherheitsbehörden eine große Sensibilität da ist.
Mhm. Okay.
Also man versucht frühzeitig militante Akteure aus dem Verkehr zu ziehen.
Also, die Behörden sind da wachsam und auch aktiv. Jetzt gab es gerade Razzien in verschiedenen Bundesländern, unter anderem in Brandenburg, Thüringen und Sachsen, gegen mutmaßliche Mitglieder einer solchen Gruppe.
Sie nennen sich letzte Verteidigungswelle. Sie sollen Anschläge nicht nur geplant, sondern bereits durchgeführt haben. Besonders erschreckend ist ihr Alter. Es sind zum Teil noch Teenager.
5 Festnahmen gab es da von jungen Männern und auch von Jugendlichen. 2 sind erst 15 Jahre alt und auch die sollen der Neonazi-Gruppierung angehören. Was weißt du über diese Gruppe namens Letzte Verteidigungswelle?
Also diese Gruppe hat sich im letzten Jahr im April gegründet und sie bestand vor allen Dingen aus sehr jungen Mitgliedern. Und was man bei dieser Gruppe ja auch gesehen hat, ist, wie schnell so eine Art Radikalisierung ging. Also die Gruppe gründet sich im April letzten Jahres und einzelne Mitglieder sollen dann bereits im Oktober erste Straftaten begangen haben. In dem Fall sollen sie ein Kulturhaus in Brandenburg angezündet und abgefackelt haben.
Nur knapp entkommen die Betreiber den Flammen. Zunächst geht die Polizei wohl von einem technischen Defekt aus, doch inzwischen sind sich die Ermittler sicher. 2 15-Jährige haben das Haus in Brand gesetzt.
Die beiden sollen laut der Generalbundesanwaltschaft die Fenster eingeschmissen haben eines Kulturhauses in Altdöbern und dann mit einem Brandsatz dieses Haus angezündet haben. Das Haus ist de facto zerstört worden, ein enorm hoher Sachschaden, aber nur durch Zufall haben dort keine Leute geschlafen. Und genau deswegen wirft der Generalbundesanwalt den beiden auch versuchten Mord vor, weil natürlich hier auch einfach hätten Leute zu Schaden kommen können.
Diese Gruppe, die sich Letzte Verteidigungswelle nennt, ist das jetzt eine Gruppe, die ganz besonders brutal ist?
Ja, also diese Gruppe sticht hervor, weil mehrere der Mitglieder Anschläge geplant haben sollen oder halt auch schon Anschläge begangen haben sollen. Und da gab es ja nicht nur diese beiden 15-Jährigen, die in Brandenburg dieses Kulturhaus angezündet haben sollen, sondern es gab auch einen Angriff auf eine Asylbewerberunterkunft in Schmölln in Thüringen, wo ebenfalls 2 Mitglieder dieser Gruppe in Verdacht stehen, diesen Anschlag begangen zu haben. Die beiden sollen dort die Scheiben eingeworfen haben und dann mit Pyrotechnik hineingeschossen haben. Und so sollen sie laut Generalbundesanwaltschaft versucht haben, dieses Haus anzuzünden. Draußen wurden auch Hakenkreuze geschmiert und Sikronen gesprüht. Außerdem die Abkürzung LVW für den Namen der Gruppe, für die Letzte Verteidigungswelle. Außerdem sollen weitere Mitglieder einen Anschlag geplant haben. Die sollen dort sozusagen sich bereits sogenannte Kugelbomben gekauft haben, mit denen sie ebenfalls eine Flüchtlingsunterkunft angreifen wollten. Und diese Kugelbomben, das muss man sich so vorstellen, das ist auch so eine Art Pyrotechnik, nur mit einer enorm großen Sprengwirkung. Und hier haben die Ermittler frühzeitig die Mitglieder sozusagen festgenommen.
Heute lässt die Bundesanwaltschaft die Gruppe hochnehmen. In den frühen Morgenstunden sind mehr als 220 Polizeibeamte im Einsatz, durchsuchen Wohnungen in mehreren Bundesländern.
Diese Meldung jetzt von der großen Razzia, von den brutalen Brandanschlägen, mutmaßlich durch diese sehr jungen Menschen. Ist das eine Art vorläufiger Höhepunkt dieser Entwicklung, die du schon lange beobachtest?
Die Entwicklung momentan ist so, dass wir gerade im Diskurs über Geflüchtete eine Verschiebung gesellschaftlich haben. Ja, viel mehr Menschen reden über Geflüchtete in einer Menschenverachtung, die es vor 10 Jahren so nicht gab, vor 15 Jahren so nicht gab. Hm. Und diese jungen Täterinnen und Täter, die fühlen sich dadurch bestätigt. Sie glauben, dass sie das Richtige tun. Und von der Warte müssen wir, glaube ich, leider davon ausgehen, dass das jetzt nicht aufhört, sondern dass es, wenn wir Pech haben, einfach mehr wird.
Reiko, vielen Dank dir.
Danke euch.
Und das war 11KM, der Tagesschau-Podcast mit Reiko Pinkert und Viktoria Kobmann. Weitere Folgen von 11KM finden Sie in der ARD-Audiothek. Und damit endet auch der ARD-Infoabend. Am Mikrofon verabschiedet sich Christopher Gaube. Schön, dass Sie mit dabei waren. Gleich geht's hier aber auch gut informiert weiter im Programm mit der ARD-Infonacht. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend und eine gute Nacht. Tschüss.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Um 22 Uhr mit Lena Lachnit. Guten Abend. Berlin, Brandenburg und drei weitere Bundesländer haben Details ihrer Olympia-Bewerbung vorgestellt. So soll zum Beispiel das Olympische Dorf an der Messe entstehen. Berlins regierender Bürgermeister Wegner nannte in der RBB24-Abendschau die Spiele von Paris als Vorbild.
Genau so etwas möchte ich für Berlin. Ein Investitionsprogramm mit einer großartigen Sportveranstaltung in Berlin, was nachhaltig wirkt, wo die Berlinerinnen und Berliner einen Mehrwert haben. Das ist mir wichtig.
Im Gazastreifen ist es zu Chaos bei der Eröffnung eines neuen Verteilzentrums für Hilfsgüter gekommen. Drei Menschen sollen nach palästinensischen Angaben beim Eingreifen der israelischen Armee getötet worden sein. Das Verteilzentrum steht unter der Kontrolle einer Stiftung, die von Israel und den USA unterstützt wird. Aus Tel Aviv, Julio Segador.
Tausende von Palästinensern haben das neue Verteilzentrum für Hilfsgüter westlich von Rafah gestürmt. Abgrenzungen und Schutzzäune wurden niedergetrampelt. Berichten zufolge sollen aus einem Hubschrauber Schüsse abgegeben worden sein. Augenzeugen berichten in sozialen Medien, dass die schwer bewaffneten Söldner einer US-Sicherheitsfirma die Flucht ergriffen haben sollen.
In Brandenburg haben Land und Kommunen ihren Haushaltsstreit offenbar beigelegt. Geplante Einschnitte nimmt das Land teilweise zurück. Der Familienleistungsausgleich in Höhe von insgesamt 150 Millionen Euro pro Jahr soll weiter an die Kommunen ausgezahlt werden. Die Kommunen sollen auch weniger eingespartes Wohngeld ans Land zurückzahlen. Statt insgesamt 95 Millionen Euro sollen es nur gut 9 Millionen in diesem und 19 Millionen im nächsten Jahr sein. Handys müssen an Brandenburger Grund- und Förderschulen ab dem nächsten Schuljahr vor dem Unterricht ausgeschaltet und weggepackt werden. Die neue Regelung soll für die Jahrgangsstufen 1 bis 6 gelten. Das teilte das Bildungsministerium dem RBB mit. Lehrkräfte dürfen aber die Nutzung der Handys erlauben, wenn es für den Unterricht sinnvoll ist. Die Schulen dürfen auch eigene weitergehende Regelungen in ihren jeweiligen Hausordnungen festlegen. In Berlin verdichten sich die Hinweise, dass der ukrainische Präsident Selenskyj morgen in die Stadt kommen soll. Offiziell wurde der Besuch weder in Kiew noch in Berlin bestätigt. Allerdings werden die Auslandsreisen Selenskyjs aus Sicherheitsgründen im Vorfeld kaum kommuniziert. Die Polizei hat dem RBB aber bestätigt, dass es wegen eines Besuchs zu etlichen Verkehrseinschränkungen